Hier ist CB-Funk, der Computerwest-Podcast. Herzlich willkommen zur 60. Episode mit Fabian. Hallo Fabian.
Hallo Jan.
Ja, ich.
Und Jan.
Ja, und Jan. Aber da muss man jetzt 60 Episoden und ich weiß immer noch nicht, wie ich dann auf und Jan aus deinem Mund reagieren soll. Aber ich habe was anderes nach auch ungefähr 60 Wochen zum Abschluss gebracht und darüber reden wir als erstes heute, nämlich den Test der ersten vollständig autarken chinesischen GPUs, der Grafikkarten von Moore Threads. Da gab es am Montag einen Inhalt zu. Lang hat es gedauert. Warum? Kann ich dir gleich noch ein bisschen was davon erzählen. Und dann, Fabian, es ist schon wieder soweit. Der Gerüchte Hype Train um die nächste Generation Nvidia GeForce, der rollt so langsam los. Wir gucken mal, wie der Stand jetzt der Stand der Dinge ist und überlegen mal, wie wir uns da die nächsten, wie viele Monate? 10, 8, 6, 7, 12?
Das könnte so verhalten werden wieder.
Ja. Also wenn das so weitergeht oder das jetzt nur der Anfang wirklich gewesen ist, dann steht uns da ein heißes Jahr bevor. Dann gehen wir schon zur Sonntagsfrage, wobei man die heute so ein bisschen breiter fassen kann. Du hast ja nach der Community-Affinität für die Marke oder zur Marke Noctua gefragt.
Ja, ich wusste ja schon, dass diese Affinität durchaus vorhanden ist. Deswegen habe ich eher gefragt, wie die ausgeprägt ist. Aber ja, Noctua als Thema. Da wurde es sich auch gewünscht aus der Community. Insofern dachte ich mir, komm, ich springe noch auf den Zug einfach auf.
Ja, denn da gab es ja zuletzt die ein oder andere Meldung und auch mal wieder Roadmap-Anpassungen dieses liebgewonnenen Herstellers aus Österreich. Richtig? Mhm. Richtig. Mhm. Und dann haben wir noch ein paar Community-Fragen, die wir beantworten werden. Legen wir los. Moore Threads heißt der Hersteller der ersten komplett unabhängigen oder fully featured GPUs, sagt der Hersteller selber, also von GPUs aus chinesischer Entwicklung und Fertigung, die alles können.
Ja, also gemeint ist in dem Fall, dass sowohl die Entwicklung halt eben in China stattfand und nicht halt von AMD oder Nvidia in den USA oder von Intel in den USA und dass auch die Fertigung tatsächlich.
Das ist TSMC.
Ja, gut, aber damit ist es ja auch, es ist nicht Volksrepublik China, aber es ist ja trotzdem die Republik China. Also kommt auch aus China, aber vor allem halt eben die Entwicklung, die Technik dahinter hat sich im Chinesisches ausgedacht.
Und das ging los schon vor 2 Jahren, nämlich im März 2022. Da wurden die ersten Desktop-Produkte vorgestellt. Da ging das Ganze aber erst allmählich dann in die westlichen Medien über, bis dann Ende 2022, Anfang 23, ich glaube, es war noch Ende 22, die MTTS 80 vorgestellt wurde, so ein Gaming-Flaggschiff mit 4096 Shadern und 16 GB Speicher. Also 4096 Shader ist ARC A77 Niveau. Zum Vergleich so eine RX 6400, die hat nur um die 800 Shader und eine 1650, die hat nur knapp 1000. Also schon.
Ist auch wieder die Frage, wie man diese Shader überhaupt misst. Da hat Leon AMD in der Vergangenheit der Veränderungen vorgenommen, die hier vielleicht nicht, aber es ist im Grunde genommen gar nicht mal klein, das Ding, wenn man auf die
Anzahl schaut. Es erregte Aufmerksamkeit weltweit. Außerdem war es die erste Grafikkarte mit PCI Express 5.0 X16 Interface. Da werden ja Nvidia und wahrscheinlich AMD dann erst in der nächsten Generation drauf wechseln. Und ich habe mir dann schon Anfang 2023, auch in diesem Fall, wie damals die Intel Arc A380, über unseren Forum-Mitglied Konkretor, vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle dafür, aus China eine solche Grafikkarte importiert. Das war mit Zoll und Versand und so weiter und so fort. Und er hat es auch nochmal jetzt im Thread zum Test dargelegt, wie man am Anfang rangekommen ist. Man brauchte irgendwie Gutscheine, um die überhaupt bestellen zu dürfen. Und die wurden allein schon gehandelt und so weiter und so fort. Unterm Strich hat es 380 Euro gekostet damals. Und dann kam die Grafikkarte hier an im März. Und ja, weil das immer nur so relativ oberflächlich behandelt wurde und man dann ja auch immer aus dem Chinesischen irgendwas abschreiben musste, sage ich mal. Und dann die westliche Welt, wenn dann einer mal was aus diesen chinesischen Berichterstattungen rüber hat schwappen lassen ins Englische, dann wieder alle nur da abgeschrieben haben.
Über Google-Übersetzer wahrscheinlich noch. Das heißt, die Hälfte, die da stand, war ohnehin falsch.
Ja, der Hype um diese Grafikkarte war im Endeffekt dem Thema nicht ganz angemessen. Unter anderem deshalb, weil der Treiber damals ja nur DirectX 9 und ich glaube 10 unterstützt hat. Hm. Und wir hatten neulich, letzte Woche drüber gesprochen, wie lange es schon DirectX 12 10 gibt. Jahre.
Ja. Wann ist denn DirectX 9?
Ja, wann ist DirectX 11? Kannst du ja gerne auch nochmal recherchieren. So, dann war die Grafikkarte 2002 hier. 2002 ist 9. Dann war die Grafikkarte hier. Dann wurde mir das alles ein bisschen klarer, dass man wirklich nur Spiele testen kann, die wir schon seit Jahren überhaupt nicht mehr im Parcours haben, wo es keine Vergleichswerte gibt. Und dann kam noch dazu, dass diese Grafikkarte, wie am Anfang auch Intel Arc A380, nicht auf jedem Board läuft. Es gibt Boards, die sind kompatibel, es gibt Boards, die sind nicht kompatibel. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das Ding dann erstmal ad acta gelegt, habe gesagt, verdammt, 380 Euro, irgendwie ein tolles Thema. Auf der anderen Seite, vielleicht ist es doch gar nicht so toll. Aber ich wollte da immer wieder was zu machen, habe dann auch im Herbst letzten Jahres, da gab es dann immer wieder Meldungen, dass neue Treiber da ordentlich die Leistung erhöht haben, habe ich mir die geschnappt, hier auf mein AM4-Testsystem, AM5-Testsystem, was ich hier stehen habe, verschiedene Boards geschraubt und die Karte ging nicht mehr an. Also sie gibt keinen Ton von sich. Und sie leuchtet nicht, der Lüfter läuft nicht, es ist, als wäre sie tot, allein vom Rumliegen. Und dann wollte ich das zwar nicht, ich wollte es nicht wahrhaben, aber dann gedacht, gut, weil ich der Ansicht war, es wäre auf diesem System, hätte es früher funktioniert. Aber da muss ich mich getäuscht haben, denn dann habe ich dann doch nochmal das auf einem älteren AM4-Board eingesetzt, irgendwann vor der Jahreswende, und da lief sie. Und da war ich erstmal wieder beruhigt, aber dann war der Jahreswechsel und ich hatte keinen Anlass, sie zu testen. Und jetzt, du hast es neulich ja mitbekommen, gab es ja Meldungen, dass nochmal neue Treiber da nochmal signifikant die Leistung erhöht haben.
Also der Treiber, möchte man sagen.
Ja, und so werden sie dann ja immer so werden sie ja schnell transportiert, weil es gab nichts als ein Video einer chinesischen YouTuberin auf Chinesisch. Da waren ein paar Benchmarks drin. Da hat man gesehen, dass der 3D Mark Firestrike, das ist der DirectX 11 Benchmark, im 3D-Mark, dass der inzwischen nicht mehr um die 3000 Graphics Score liefert, sondern um die 8000. Und genau das hatte ich gerade noch vergessen zu erwähnen. Der eigentliche Anlass, warum ich mir die im Herbst 2023 nochmal angucken wollte, als ich dachte, sie wäre defekt, war, dass der Treiber da endlich DirectX 11 unterstützt hat. Da dachte ich, okay, jetzt sind es ja ein paar mehr Spiele, die auch noch irgendwie für unsere Leser von relevant sind.
Aber du konntest diese Verdopplung oder mehr als Verdopplung im Firestrike jetzt zuerst gar nicht nachvollziehen, oder nicht?
Genau, also dann war jetzt endlich der Anlass für mich zu sagen, okay, dann schnappe ich mir die nochmal, ich weiß, sie geht noch, ich habe hier ein Board und wir haben ja gerade außerdem diese iGPU-Tests gemacht mit Ryzen 8000, dann Ryzen 5000 drin, da war eine RX 6400 drin, eine GTX 1650. Also wir haben einen Parcours, der wirklich Lowest End ist und wo die Karte vielleicht, weil alles, was man bisher wusste, war, sie ist ja fernab von dem, was man von der 4096 Shader Intel Arc A77 kennt. Oder von der 3060, die weniger Shader hat. Also vielleicht könnte die da reinpassen. Und dann war der erste Versuch, diesen 3D Mark Firestrike Wert nachzustellen. Das ist mir nicht gelungen. Ich hatte weiter nur, ich glaube, 3300 Punkte. Und dann hatte ich das auch auf X gestellt. Und da kam dann aber leider keiner. Dann hatte ich über Konkretor, den Löschzwerg, der ja auch eine über ihn damals importiert hat, gefragt, ob er sich das nochmal angucken könnte. Das hat er dann auch gemacht. Und siehe da, er hatte die 7800, 7900 Punkte. Dann habe ich hier alles nochmal hoch und runter neu installiert. Und irgendwann hatte ich dann, obwohl der Treiber vorher schon drauf gewesen ist, habe ich jetzt, ich glaube, 8300 Punkte. Also die
Windows-Neuinstallation hat es geregelt, oder was?
Nee, es war diesmal keine Windows-Neuinstallation. Oh. Die wiederholte Treiber-Neuinstallation. Okay. Da muss man auch immer ein bisschen raten, wo man klicken muss, weil der Treiber ist eigentlich, der hat eine sehr schöne, schicke Oberfläche, der ist auch relativ zügig, der hat ein Auto-Updater, also er updatet sich aus dem Treiber heraus, was es ja bei Nvidia und AMD beispielsweise nicht gibt. Also man hat zwar wobei doch über GeForce Experience kann man es, nee, da geht aber auch, glaube ich, der externe Installer auf.
Nö, also GeForce Experience zeigt es dir halt an, dann klickst du drauf, dann macht es das, du musst halt noch diese Windows-Admin-Berechtigungen dann einmal raushauen und dann ist easy
fertig. Wenn man sein System nicht alle Scheunentore geöffnet hat. Ja, okay, na gut, also dann ist es wie bei GeForce Experience. Und dann dachte ich mir, okay, komm, jetzt einmal Augen zu und durch, jetzt nehme ich mir diesen iGPU-Test-Parcours und habe dann schon wieder kurz gestockt, weil da sind 11 Spiele drin, 7 davon sind DirectX 12 und dann ist es ja so der Computer-Based-Ansatz, der uns manchmal auch ganz schön im Weg steht, zu sagen, ja, nur 4 Spiele, das können wir ja irgendwie nicht machen. Wir müssen jetzt irgendwie schon 15 für ein Rating. Ja,
15 alte und Spiele dann, muss man dann erstmal finden, die aktuell noch irgendwo Relevanz ja, haben.
Und dann alle nochmal mit relevanten Vergleichspartnern irgendwie testen. Ich habe gesagt, nee, komm, diesmal machst du das nicht so. Du machst es mal anders, weil es geht ja darum, dem Leser eine Erkenntnis zu liefern und nicht darüber zu trauern, dass man es vielleicht noch hätte viel schöner und bunter machen können. So, und jetzt sind wir beim Artikel. Ich habe dann über AndiSCO auch noch die MTTS-30, die Anfang des Jahres vorgestellt wurde und die er wiederum dann auch sofort importiert hat aus China, habe ich die noch bekommen. Die entspricht quasi ein Viertel der MTTS-80, 4 GB statt 16 GB RAM, 1024 Shader statt 4096 und habe die beide durch diese 4 verbleibenden Spiele in dem iGPU-Testparcours gejagt, weil eine Erkenntnis ist eben, wenn du überlegst, dir sowas zu kaufen, was auch weiterhin nur über Import, über 5 Umwege und so weiter und so fort überhaupt möglich ist, kannst du halt alles, was DirectX 12 oder Vulkan ist, nicht spielen. Und dann blieben übrig Dota, Anno 1800, was ich ja mit X11 und DirectX 11 und 12 spielen kann. Baldur's Gate 3 hat neben Vulkan auch DirectX 11 und Counter-Strike 2 ist immer DirectX 11. Und ja, Fabian, willst du was zu leistungsfähigkeit sagen?
Die ist ein wenig ernüchternd, die Leistungsfähigkeit. Also du hast das Ganze dann ja in ein Rating reingepackt, also diese 4 Spiele, die halt eben liefen. Dabei wird, wie gesagt, noch nicht berücksichtigt, dass es allein in diesem kleinen Parcours 6 Spiele gab, bei denen es eben nicht lief, weil sie auf DirectX 12 setzen. Wir hatten es gerade schon, also die stürzen dann halt einfach ab beim Start. Aber in den 4 Spielen, wo sie lief, naja, da liegt sie knapp vor einem Ryzen 7 5700G. Also wir vergleichen hier nicht mal mit anderen Grafikkarten, sondern wir vergleichen hier mit den iGPUs von AMD Ryzen-Prozessoren.
Also ja, von und zwar mit denen von 2021 genau. Mit Vega.
Also wir sind nicht mal auf dem Niveau eines Ryzen 5 8600G, 8700G, also nicht einmal auf dem Niveau der neuen. Die sind nochmal 60-90% schneller. Wir sind hier wirklich noch, ganz, ganz weit unten, was die Leistung angeht. Wir hatten zeitweise die News zum 7-jährigen Jubiläum der 1080 Ti auf der Startseite ganz oben rechts, ne, auf unserem Teaser 2, links daneben war dieser Test zu dieser Grafikkarte, das war relativ lustig. Da dachte ich mir, schau mal an, auf der rechten Seite da oben ist diese alte, 7 Jahre alte Nvidia-Grafikkarte und die ist trotzdem 5-mal so schnell wie die Moore Friends links daneben. Es ist echt traurig.
Ja, und diese Messwerte, die schießen dann hier und da auch auf ein bisschen Unverständnis, gerade bei denjenigen, die nur die sehr clicky Überschriften der letzten Monate in Erinnerung hatten, wo es hieß hier Wundertreiber und das Ding explodiert überall und wir haben es auch damals bei ARC gesehen, ne? Synthetische Benchmark ist nicht alles, aber die Diskrepanz zwischen der Leistung bei Firestrike, das ist nämlich ungefähr 1650 Niveau und dann in den 4 Spielen, die ich mir angeguckt habe, wo die 1650 ja fast 3-mal so schnell ist, die ist schon enorm und ja, es gibt mit Dota ein Spiel, was auch als kompatibel im Treiber erkannt wird. Und da kommen ja auch diese Ideen oder das ist ja auch das, worauf der Hersteller als erstes zielt. Es geht ja darum, eine eigenständige GPU zu entwickeln für die Anwendungsbereiche, wo China nun mal eine Menge GPUs braucht. Und das sind sicherlich jetzt, stand jetzt auch in erster Linie AI, Großrechner. Aber vor ein paar Jahren, und vielleicht kann man da kann man ja auch eine Moore Threads Grafikkarte einsetzen, vielleicht performt sie da sogar besser in Compute-Tasks, aber das sind eben auch die ganzen Spielerechner, die ja bei so einer großen Bevölkerung, die auch inzwischen weitestgehend solvent ist, um sich das irgendwie, und sei es der Gang ins Internetcafé zu leisten, halt eine ganze Menge Nvidia GeForce oder Intel-Grafikkarten importieren muss.
Ja, wobei selbst in Dota 2 ist halt die Leistungsfähigkeit, wie gesagt, das Ding kommt nie über den 8700G hinaus. Und dann sollte man ja eigentlich erwarten, dass Counter-Strike 2 relativ gut läuft. Aber hier landet die Grafikkarte dann sogar hinter einem 5600G. Die kleinere landet auch konsequent oder ja, gibt es einen Fall, wo sie drüber landet? Nee. Also die kleinere, die S30, die landet tatsächlich konsequent hinter einem Intel Core i5 12500, also hinter der kleinen Intel iGPU. Ich verstehe insofern dann auch den Sinn dieser Grafikkarte nicht, aber.
Ja, die ist aber auch offiziell für
Ja,
Office gedacht.
gut, aber
Und
warum braucht man das?
naja, um halt nicht auf eine GPU von AMD und Intel. Ich weiß, das sind natürlich auch noch theoretische Konstrukte teilweise, aber das ist das Ziel. Und fully featured, ja, sie können AV1 Decoding beispielsweise. Also wäre relativ effizient, wobei bei der MTTS 80 steht ja noch im Raum, dass sie ungefähr 100 Watt im Leerlauf verbraucht und dafür auch alle drei Lüfter immer relativ gut hörbar laufen lässt. Die MTT30 hat ja, glaube ich, jetzt muss ich nochmal rausscrollen hier, nur 30, 40 Watt TDP, hat auch keinen PCI Express-Anschluss, 40 Watt sind es und der Lüfter läuft zwar auch andauernd, aber der ist relativ leise dafür, dass er so klein ist.
Wie teuer ist die denn
Ja.
im Import gewesen? Weißt du das?
Nee, das kann ich hier
Okay.
gerade nicht sagen. Ich habe nur hier noch schmerzhaft diese 380 € der MTTS 80 in Erinnerung, die sich aber jetzt. Hat sie sich direkt rentiert? Das würde ich jetzt erstmal nicht sagen, auch wenn der Artikel gut gelesen wurde.
Würdest du denn
Aber ich habe es
irgendjemandem
jetzt.
empfehlen, sich so eine Grafikkarte anzuschaffen?
Nur wer auf Kuriositäten steht. Und immerhin, sie läuft
Der
ja, ne? Wenn man
Masochist ist und
den
auf
richtigen.
Kuriositäten steht.
Ja, also aus Leistungsgründen absolut nicht. Und es mag in dem einen oder anderen Spiel dann halt auch schon wieder allein an den Einstellungen liegen. Ich habe jetzt halt wirklich ganz strikt die Einstellung genutzt, die wir in diesem iGPU-Testparcours gefahren haben. Heißt auch, dass im Counter-Strike beispielsweise FSR aktiv gewesen ist, was ja dann auch auf der Grafikkarte gelaufen ist. Gehe ich einfach mal von aus. Vielleicht aber auch nicht. Im so einem Detail habe ich mir das jetzt nicht angeguckt, aber selbst wenn sie da doppelt so schnell geworden wäre oder 40% schneller, hätte das ja noch keinen großen
Da wäre
Unterschied
sie immer noch
gemacht.
hinter dem 8600G gelegen. Also.
Ja, also es ist deswegen, man hätte das alles noch epischer breittreten können, dann hätte es aber auch nicht mehr Leser gefunden. Da muss man ja dann doch am Ende auch wenn wir es für die Leser machen, ich habe ja die Leser erreicht und ich glaube auch mit einer ganz interessanten Nachricht, es gibt endlich mal Benchmarks, die nicht irgendwie über drei Kulturgrenzen hinweg copy-pastet oder probiert wurden einzuordnen und eben auch dann nochmal schwarz auf weiß die Erkenntnis, wenn du so einen aktuellen Parcours nimmst und da sind ja auch schon ältere Spiele drin, dann bist du halt in vielen Fällen allein aufgrund der API raus. Ja.
Na gut,
Also mir hat
und
es am Ende
dann.
Spaß gemacht. Ja, bitte.
Nee, also dadurch, dass man. Ich meine, wie teuer ist eine 6400, die ja knapp dreimal so schnell ist, mindestens, wobei je nach Spiel auch nur doppelt so schnell, aber wo geht die los? Gut 100 €, 120 € oder sowas.
Ja, so in dem Dreh.
Na, und das ist eine Grafikkarte, die zwei bis dreimal so schnell ist für 120 €. Insofern sehe ich die Relevanz da jetzt abseits der akademischen Untersuchung, wie weit China da gekommen ist, nicht gegeben.
Gut, aber wir haben mal was anderes getestet, außer Nvidia, AMD und ja, mittlerweile darf man ja auch sagen Intel, nämlich zwei Grafikkarten von Moore Threads und die Diskussion dazu im Test, die fand ich auch wieder sehr sehr gewinnbringend, die zu lesen. Also interessant, da ging es von links nach rechts, über Politik, Technologie, Gesellschaft.
Hört sich nach einem bestimmten Forum an.
Nein, es war im Grafikkartenforum. Oder meinst du generell? Ja, über unser, es hört sich nach
Nee,
unserem Forum
ich
an.
weiß schon was. Egal.
Das ist der Stand der GPU-Entwicklung.
Ja, ich hoffe, dass sie seitdem schon zumindest theoretische Fortschritte gemacht haben, denn die brauche ich ja auf jeden Fall.
Ja.
Du willst aber jetzt anspielen und direkt die Überleitung machen zu Nvidia. RTX 5000 oder wie auch immer es heißen wird, Blackwell, vielleicht, vermutlich eventuell, wo die Gerüchte in den letzten Tagen ja, zum einen wieder wie Pilze aus dem Boden schießen und zum anderen sich auch schon jeden Tag wieder neu überholen.
Ja, und wo man ja bisher noch nicht so viel wusste, wovon man ausgeht, ist, dass nächste Woche ist die GPU Technology Conference 2024, Nvidias Hausmesse, dass CEO Jensen Huang dort Blackwell vorstellen wird. Allerdings, aller Voraussicht nach, wenn überhaupt, nur mit Blick auf die HPC, also die Supercomputer- oder Server-Varianten.
Ja, also es ist ja
So.
generell so ein Stück weit die Frage, was genau man da vorgesetzt bekommt, mit Blackwell, was das eigentlich wird. Denn es ist nach wie vor nicht klar, dass das also dass die nächsten Gaming-Grafikkarten auf den Codenamen Blackwell setzen werden. Es wird vermutet, dass wir diese Generation, also die nächste Generation, wieder neben den KI-Karten, wenn man so will, also dem Hopper-Nachfolger, dass es da dann halt eben mit Blackwell wieder eine Architektur gibt, die sowohl für die normalen Profikarten als auch die GeForce-Karten herangezogen wird, allerdings in zwei verschiedenen Ausbaustufen, und dass halt eben die Profikarten dann GB100 irgendwas heißen bei der GPU und die GeForce-Karten GB200 irgendwas bei der GPU. Und da geht es wohl wieder, so wie es diese Generation auch schon ist, erst bei 202 los. Also die 100er Ausbaustufe, die steht sowieso oder stand sowieso nie im Raum. Und jetzt gibt es aber oder gab es in den letzten Tagen neue Gerüchte zur 202-Ausbaustufe zuerst und dann auch noch zu den beiden dahinter. Und die haben sich vor allem eben mit dem Speicherinterface dieser Grafikkarten beschäftigt, was vor einigen Monaten schon mal aufgegriffen wurde, und außerdem eventuell mit dem Ausbau dieser GPUs, also wie viele Streaming-Multiprozessors haben die eigentlich. Aber was hältst du davon, Jan? Meinst du, das ist jetzt schon...
Ich wollte noch eine Ergänzung. Ich glaube, wenn müsste nicht dann der große HPC-Chip, der müsste doch einfach nur B100 heißen, oder?
Ich habe, so gibt es B100 und B102, und für die Spieler geht es dann los bei...
Stimmt, der war auch ein...
Ja, GB102, aber... 202, ja. So. Aber ob der GB oder B heißt...
Also... Vielleicht können wir da ja schon den kleinen Exkurs machen. Nichts Genaues weiß man aktuell. So, es scheint noch kein Tapeout gegeben zu haben.
Und die Gerüchte gingen ja bisher auch immer in die Richtung, dass wir diese Generation erst Ende 24 beziehungsweise sogar erst Anfang 25 sehen werden, also in der GeForce-Sparte.
Und da gibt es auch keine neuen Erkenntnisse zu, muss man sagen. Also da gibt es niemanden, der sagt, ich weiß, wann die kommen. Und wenn es erstmal nur ums Topmodell geht. Ja, dann ging es, was du schon gesagt hast, ja um die Speicherbandbreite. Da waren wir bei Ada Lovelace bei 384 Bit auf der großen.
Nicht die Speicherbandbreite, GPU. Sondern die Breite des Interfaces.
Das stimmt. Und das bestimmt ja auch immer, weil wir müssen einen Speicherbaustein an 32 Bit anbinden, wie viele Speicherbausteine ich verbauen kann. Es gibt nur diesen Clamshell-Modus, den Nvidia einzig und allein bei der 4060 Ti 16 GB nutzt, dann kann ich zwei Speicherbausteine. Bei der 3090
wurde er auch verwendet.
Genau. Und das hat aber durchaus Nachteile, macht das ganze Platinenlayout auch nicht einfacher. Also gehen wir mal davon aus, dass das weiterhin Sonderlösungen vorbehalten wird oder wenn man eine Speicherkonfiguration unbedingt noch on top hauen will, die es anders nicht gibt, die anders nicht möglich wäre, weil die Speicherbausteine in der Geschwindigkeit halt nur die Kapazität X haben. Und da waren wir jetzt ja schon wieder in so einer Sache, dass ich selber das ja aufgegriffen hatte, dass der noch von Ada Lovelace so bekannte Kopitas 7 Kimi geschrieben hatte. Also er geht davon aus, dass das alles mit Blackwell so bleibt, wie wir das bisher gekannt haben. Auch wenn er die Fantasie, dass es auch einen 512-Bit-Chip geben wird, oder die Fantasie hat er noch. Und das klingt ja erstmal so nach dem Motto, das geht eigentlich nicht davon aus, weil alles, was er irgendwo schon gehört, gesehen, gelesen, weiß der Geier was hat. Und irgendwelche Connections hat er ja nun mal. Das nicht dafür darauf hindeutet. Und dann hat er zwei Tage später schon geschrieben, der große Chip ist 512. Es war richtig so beharrlich, diese Fantasie zu verfolgen.
Ja, also inwiefern man sich allein deswegen schon wieder die Clownsmaske anziehen kann, ist halt die eine Frage, wenn man halt einen Tag später wieder alles über den Haufen wirft, was man da kolportiert hat. Aber ich verstehe immer noch nicht so richtig, woher diese Fantasien überhaupt kommen über diese 512-Bit, also was daran jetzt unbedingt reizend sein soll. Und dann verstehe ich auch nicht, woher diese Gerüchte jetzt kommen sollen, und ich verstehe auch nicht, warum sie dann jetzt umgeschmissen werden sollen, und aber das ist ein anderes Thema.
Genau, also da sind wir ja bei der Frage, wie wir damit umgehen. Ja. Ne? Und liebe Zuhörer, das Thema hatten wir auch schon bei Ada Lovelace, und wer sich da an den heißen Sommer, Frühherbst erinnert, wo dann vielleicht, weil Nvidia auch wirklich, als sie gesehen haben oder mehr Ahnung davon hatten oder sich sicher mehr Sicherheit hatten, was AMD mit RDNA 3 machen wird und dass das nicht so schnell wird wie Nvidia nach eigenen Aussagen. Das erzählen sie seitdem ja auch öffentlich immer wieder, dass sie halt davon ausgegangen sind, dass sie AMD Stärke erwartet hätten, dass sie da nochmal alles über den Haufen geworfen haben in ihrem Portfolio und es vielleicht wirklich so viel Änderung gab. Aber wer sich daran erinnert, der weiß ja noch, dass es da irgendwie eben 2-Tages-Rhythmus, teilweise im 6-Stunden-Rhythmus gab es da neue Konfigurationen.
Ja, die, aber das war ja dann wirklich eine heiße Phase, die ich jetzt eigentlich für Blackwell noch gar nicht vermutet hätte. Vor allem nicht für GeForce Blackwell oder wie auch immer. Ist halt dann, also für RTX 5000 so. Davon gehe ich schon mit ziemlicher Sicherheit aus, dass es RTX 5000 heißen wird.
Gut, aber da gab es ja auch schon Verschiebungen in den GPCs, was jetzt der aktuelle Stand ist. Und da, genau, hast du ja gerade schon mir eigentlich die Frage in den Mund gelegt oder mich um eine Antwort gebeten, was ich davon halte. Der aktuelle Stand der Gerüchte deutet darauf hin oder sagt, dass Nvidia die Schere zwischen dem allergrößten Chip und dem zweitgrößten Chip, den allergrößten Chip haben wir aktuell ja nur auf der 4090, im GeForce-Segment und der 4090D für China im Einsatz, dass die weiter aufgeht. Weil der ganz große Chip soll 33% mehr Ausführungseinheiten bekommen und ein breiteres Speicherinterface. Und der zweitgrößte für Nvidia ist das wahrscheinlich wieder Hot Shit, der GB203 nur 20%. Also was heißt, der große legt deutlicher zu als der kleine. Es, ja, die Schere geht
auf. Ja, machen wir das mal kurz hintereinander und gehen wir mal kurz durch. Also zuerst das Speicherinterface, 512 Bit. Ist ja eine Zahl, die aus der Vergangenheit relativ bekannt ist. Früher hatten diese Flaggschiff-Modelle, die Top-Modelle häufiger mal 512 Bit. Ist die Frage, warum macht man so ein großes Speicherinterface? Im Grunde genommen gibt es ja zwei Dinge, die man über ein so großes Interface oder die man generell über ein Interface bestimmter Größe erreichen kann, nämlich einen bestimmten Speicherausbau. Du hast es eben schon gesagt, so ein Speicherchip muss immer an 32 Bit angeschlossen werden. Das heißt, wir haben hier mit 512 Bit beim Ausbau halt eine Möglichkeit, die wir bei 384 Bit so nicht haben, also 384 wie aktuell die 90. Und das andere, Punkt B, wäre, man kann die Bandbreite darüber auch ein Stück weit oder eben maßgeblich beeinflussen. Machen wir erstmal Punkt A, die Speichergröße. Da haben wir aktuell 24 GB und aus einer rein rationalen Sicht sehe ich jetzt bei Spielen nicht die Notwendigkeit oder für eine Gaming-Grafikkarte nicht die Notwendigkeit, dass man über 24 GB hinausgeht. Wäre dann natürlich das vierte Top Modelle in Folge nach Titan RTX 3090, 4090, das 24 GB bietet. Und es soll ja, wie gesagt, auch ein Flaggschiff sein. Oder, ja, was heißt Flaggschiff? Aber halt, ne, das Halo-Produkt. Insofern verstehe ich, wenn man dann sagt, okay, 24 jetzt nochmal wollen wir nicht, wir brauchen ein bisschen mehr. Selbst wenn dem aber so wäre, könnte man das einfach machen, indem man GDDR7 mit 3 statt 2 GB pro Modul verbaut.
Ja, wobei es da ja heißt, dass der erst ein bisschen später kommen soll. Laut Roadmap von Micron ist das, glaube ich, nämlich erst im nächsten Jahr. Aber gut, wir haben ja darüber gesprochen, wir wissen es ja noch gar nicht.
Wann das, ja. Also das wäre eine Option, da hätte man statt 24 36 GB. Man könnte aber auch außerdem einen Zwischenschritt machen. Also man muss ja nicht von 384 direkt auf 512 gehen. Man könnte was dazwischen nehmen. Und außerdem könnte man auch, ich weiß, Blasphemie, aber man könnte auch auf 256 Bit gehen und könnte dann 32 GB anbieten. Das wäre auch möglich. Denn Punkt 2, die Speicherbandbreite, oder Punkt B, hatte ich ja eben gesagt, die hängt ja nicht nur von der Breite dieses Interfaces ab. Also wir haben aktuell, nochmal zur Erinnerung, bei der 4090 mit 384 Bit ja eine theoretische Bandbreite von 1000, um die 1000 GB pro Sekunde, also fast 1 TB pro Sekunde, beim Einsatz von GDDR6X mit 21 Gigabits. Und würde man hier allein schon schnelleren verbauen, könnte man da noch ein bisschen was rausholen mit GDDR6X, aber wir gehen ja, wie gesagt, wahrscheinlich auf GDDR7 und hier würde man am gleichen Interface, also 384, ohnehin schon bei 32 Gigabit schnellem GDDR7 würde man schon auf 1,5 Terabit kommen. Und wenn man die 36 Gigabit Variante, die ja auch kommen soll, verwenden würde, würde es nochmal höher steigen. würde man wirklich von 512-Bit ausgehen, hätte man ohnehin über 2 Terabyte. Und Speicherbandbreite, bei Grafikanwendungen ist es so, dass sie einem nichts mehr bringt, wenn sie reicht. Also hört sich tautologisch an, aber wenn die Bandbreite denn einmal ausreicht für das, was ich mache, dann habe ich keine Vorteile mehr davon im Gaming-Kontext, wenn ich sie noch höher ansetze. Also die Grafikkarte wird da nicht schneller. Entweder das reicht oder das reicht nicht. Wenn es nicht reicht, wird sie langsamer. Wenn es reicht, wird sie nicht noch schneller. Und es gibt aktuell bei der 4090 kein Anzeichen dafür, dass die Bandbreite da nicht ausreicht. Ich meine, wir verwenden die in UHD. Das kriegen auch die AD103-Modelle hin, also auch die 4070 Ti, super, die ja nur 672 GB hat. Also, und bei der ist jetzt auch noch keine Limitierung über dieses Speicherinterface zu sehen. Die 4090 wird noch weniger darüber limitiert sein mit einem Terabyte. Das wird sie gar nicht ausreizen im Gaming-Kontext. Insofern ist jetzt die Frage, wenn die 5090 jetzt nicht mehr als doppelt so schnell wird, dann wird sie nicht 2 Terabyte an Speicherbandbreite für den Gaming-Kontext brauchen. Wenn man damit irgendwie CUDA-Anwendungen laufen lässt, ist das eine andere Geschichte, aber dafür sind diese Grafikkarten ja eigentlich nicht gedacht, die GeForce-Modelle.
Gut, sie kommen dann auch wieder auf den RTX, früher A, jetzt nur noch mit einer Nummerierung zum Einsatz, die dann für professionelle Einsatzzwecke in Workstations gedacht sind, aber
die können ja andere Konfigurationen haben und tatsächlich, wenn man sich diese Modelle mal anschaut, haben die meistens eine niedrigere Speicherbandbreite sogar.
Ja, und was ja auch gegen diesen Speicherausbau Wahn, der mit 5 oder gegen diesen Riesenschritt mit 512-Bit sprechen würde, wäre ja erstens, dass auch Nvidia jetzt zuletzt, ohne das irgendwie marketingtechnisch rauszukehren, die Caches deutlich vergrößert
hat. Deswegen habe ich eben gemeint, dass das ja nur die theoretische Bandbreite ist, denn die effektive Bandbreite hängt dann ja auch nochmal davon ab, wie die Cache-Hierarchie aufgebaut ist. Und da hatten wir ja mit Ada schon sehr große Level-2-Caches erhalten. Und ich gehe nicht davon aus, dass man die fallen lässt, die wird es wiedergeben. Insofern ist die tatsächliche Bandbreite bei diesen ganzen Grafiktipps ohnehin höher, als es da suggeriert wird, über die Rohleistung.
Und dann berichtet ja auch Nvidia immer wieder auch über ihr, haben sie so einen Forschungsblock oder so einen Technologieblock von Fortschritten bei der Speicherkompression?
Ja, also 512-Bit wären tatsächlich ein massive Trend, fände dann auch einfach. Also der Trend geht halt, wie gesagt, seit vielen Generationen oder Jahren zu kleineren, schmaleren Speicherinterfaces, weil man Strom sparen kann oder weil man weniger Platz braucht, weil man mehr Cache am Start hat, weil die Bandbreiten des Speichers ohnehin gesteigert werden können, auch ohne das Interface, weil das halt schneller wird. Und das ist ja auch ein Punkt, den wir schon immer wieder angesprochen haben. Diese Blackwell-GPUs sollen ja in TSMC 3 Nanometer gefertigt werden, wo wir aktuell bei 5 Nanometer sind, beziehungsweise 4N, also irgendwas 4 Nanometer, was ja eine verbesserte 5 Nanometer-Fertigung ist. Aber bei diesem Node-Shrink wird die Strukturgröße analoger Strukturen, wie zum Beispiel dem Speicherinterface, ja gar nicht kleiner. Das hatten wir ja schon ein paar Mal. Das heißt, wenn Nvidia wirklich 512 machen würde, dann würden sie nicht nur ohnehin schon den gleichen Platz brauchen, obwohl die Fertigung kleiner wird, wie aktuell bei der 4090. Sie würden sogar noch mehr Platz für das Speicherinterface reservieren müssen. Das heißt, sie würden einen vergleichsweise großen, sehr großen Teil dieser 3-Nanometer-GPU nur dafür verwenden, ein Speicherinterface zu produzieren in einer Größenordnung, die aktuell nach rationalen Maßstäben gar nicht notwendig ist, zum einen. Und zum anderen gar nicht von dieser ja vermutlich sehr teuren Fertigung profitieren kann, weil sie in 5 Nanometer genauso klein gefertigt werden könnte. Also das erscheint für mich nicht haltbar.
Was hältst du denn von folgender Theorie? GB202 entspricht ja in den aktuellen Gerüchten einem doppelten GB203. Ja, doppelte Anzahl Shader-Cluster, 192 zu 96. Doppelt so breites Speicherinterface, 512 zu 256 Bit. Und es gab ja schon in der letzten Generation Gerüchte, aber Nvidia hat es nicht gemacht, auch nicht bei dem großen Hopper-Chip, dass auch Nvidia irgendwann auf Multi-Chip umsattelt. Und jetzt heißt es ja auch wieder, wir wissen es nicht. Ne? Also die Leaker, die von sich behaupten, dass sie in irgendeiner Art und Weise schon auf aus irgendwelchen Quellen irgendwas über die nächste Generation erfahren haben, die sagen, dazu haben wir noch kein nichts, was wir sagen können. Aber auch nicht, kommt auf keinen Fall so. Wäre es nicht ein gangbarer Weg, auch vor dem Hintergrund, dass jetzt das große Silizium sich so viel mehr und besser und teurer verkaufen lässt für AI-Server? Und gut, Hopper H100 ist jetzt immer noch nicht AD102. Aber das Gaming muss vor dem aktuellen Hintergrund weniger Platz auf dem Wafer belegen. So, Punkt. Also das so. Und deswegen wäre es doch, oder wäre es das nicht ein Ansatz zu sagen, okay, es gibt eigentlich nur noch einen GB203 und der große, der setzt auf zwei von diesen Chips.
Ja, zum einen ist dann eh die Frage, ob du das ausnutzt. Also der Chip kann ja auch in seiner Vollkonfiguration so groß sein und in der Praxis wird er gar nicht genutzt. Aber klar, wenn man das zusammensetzt, dann wäre das eine Erklärung für diese Werte. Das war bisher aber weder in der Gerüchteküche. Und dann hätte man auch das Problem, dass man ja auch das Packaging entsprechend anpassen müsste, was ja aktuell ein Flaschenhals ist. Also dann würde ich die 5090, also wenn das wirklich so wäre, würde ich die 5090 eher so bei 3.000, 4.000 Euro sehen. Ist aber wäre irgendwo eine Erklärung. Diese 192 Shader beziehungsweise SMs, die du gerade schon angesprochen hast. Das ist auch noch ein Punkt, der mich sehr stutzig macht, denn ich meine, gefühlt erwähne ich es ja in jedem zweiten Podcast, aber schauen wir uns die 4080 zu 4090 an. Das sind 76 zu 128 SMs. Also die hat 70% mehr Ausführungseinheiten und holt damit selbst mit einem 57X3D in UHD nur 30% raus an Gaming-Leistung. Wenn man das Ding hier jetzt aufbläht auf 192, ich sehe nicht, wie das einen signifikanten Sprung bei der Leistung machen würde. Also würde man einfach hingehen und diese Grafikkarte auf meinetwegen 2 Terabyte die Sekunde und 192 Shader aufbohren, die wäre nicht viel schneller als eine 4090. Also wir brauchen zwangsläufig Optimierungen in den Shadern und Optimierungen beim Frontend. Das heißt, diese Schritte alleine würden nichts bringen. Insofern stehe ich dem auch noch ein Stück weit skeptisch gegenüber. Da irgendwas passt da nicht. Also vielleicht ist es auch so, dass dieses ganze GB202-Ding gar nicht für Gaming-Grafikkarten kommt. Keine Ahnung.
Ja, und was ja auch noch gar nicht, weil es dann ja schon auf die Ebene oder eine Ebene tiefer als der grundsätzliche Chip-Aufbau geht, sind ja die Sachen wie Tensor-Kerne, Raytracing-Kerne. Da ist ja auch davon auszugehen, dass Nvidia der nicht nur wieder jeweils einen Generationensprung macht, sondern möglicherweise auch Richtung Path-Tracing, um das noch weiter auszurollen. Mhm. Ja, auch da nochmal vielleicht sogar deutlicher zulegt. Und ja, also für heute können wir es, glaube ich, auch erstmal dabei belassen. Ja, vielleicht ist es auch wieder 3 Monate erstmal Ebbe und das geht dann im Sommer richtig weiter. Der aktuelle Stand der Gerüchte ist eben so, wie er ist, oben raus. Also alles wird größer, aber oben raus deutlicher als eine Stufe darunter.
Vielleicht irren wir uns auch und Nvidia kommt im Sommer mit einer 5090 um die Ecke, die doppelt so schnell ist wie die 4090.
Für 699 Euro, Fabian.
Ja, träum weiter.
Jetzt sind alle Zuhörer wieder hellwach.
Nee, da bin ich fest davon überzeugt. Also Nvidia hat die letzten Generationen und Jahre immer wieder gezeigt, dass sie es erfolgreich schaffen, ein neues Topmodell in einem Preis, in einer Preisklasse zu etablieren, die höher ist als alles, was wir bisher gesehen haben. Es hat jedes Mal geklappt. Ich gehe fest davon aus, dass es diesmal wieder so sein wird. Alles andere wäre wirtschaftlich
nicht haltbar. Also kommt der GB203 als 5090 und der GB202 kommt als Titan. Ja, gut.
Nee, also dass die 5090 bei den SMs kleiner wird.
Wenn sie schneller ist, warten wir es ab, Fabian. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben an den Gerüchten und müssen von Tag zu Tag entscheiden, ob wir eine neue Meldung aufgreifen oder nicht. Das wird, je nachdem, wie wir uns entscheiden, dazu führen, dass ein Teil unter euch Zuhörern uns vorwirft oder unterstellt, wir würden jeder Kuh hinterherrennen. Der andere sagt, das habe ich jetzt wieder hier und dort gelesen, warum ist davon bei euch nichts zu sehen? Ja, wir tun unser Bestes, da irgendwie dran zu bleiben, ohne jetzt wieder komplett daher sich in den Strudel ziehen zu lassen. Denn wenn das wieder so kommt wie letztes Mal, dann sind ja dann irgendwann auch die Leaker in so einem Wettrennen.
Hält jetzt halt alles noch in die Rubrik Fantasy. Ja.
Kommen wir zur Sonntagsfrage. Die drehte sich um Noctua. Warum hast du schon erwähnt? Weil der Hersteller in unserer Community und eigentlich auch in der gesamten deutschen PC-Bastler-Community, würde ich sagen, zumindest unter denen, ja,
Deutschsprachige wahrscheinlich,
deutschsprachig,
ja.
und er hat ja aber sogar auch über einen großen Teich seine Fangemeinde. Denn nur allein für Deutschland, Österreich und die Schweiz und Südtirol würde ein Hersteller nicht, also ein Hersteller wie Asus, so eine Noctua Edition nicht
Nein,
rausbringen.
natürlich
Also
nicht.
das, der Hersteller hat Strahlkraft.
Ja, es gab halt, war das letzte Woche, die Meldung, dass in Noctua die Entwicklung weißer Lüfter eingestellt hat. Ja, das war schon Anfang letzter Woche. Also es ist mittlerweile schon einige, schon 10 Tage her. Wir erinnern uns, Noctua hat halt ja, traditionell braun-beige als Farbe für die Lüfter. Sie haben dann vor einigen Jahren angefangen mit Schwarz und ein paar farblichen Akzenten. Und es sollte auch weiße Lüfter geben. Die wurden immer wieder auf der Roadmap hergeschoben, wie das halt so häufig ist bei Noctua Roadmaps. Aber jetzt sollen sie mittelfristig gar nicht kommen. Und es gab eine Meldung bei uns und die ging ordentlich ab, sowohl bei den Zugriffen als auch bei den Kommentaren, vor allem da. Und da wurde sich unter anderem gewünscht, dass man noch mal eine Sonntagsfrage zum Thema Noctua macht.
Das war jetzt nicht das erste Mal, dass was verschoben wurde. Sie haben auch immer wieder Lüfter verschoben, ne? Die 940 mm Lüfter, die ja auch endlich einen neuen NH15D möglich machen sollen, der ja auf 140 mm Lüfter, NHD15, so rum ist es, setzen wird. Das wurde ja auch alles immer und immer wieder verschoben. So, aber trotzdem haben unsere Leser in unserer Reader's Choice Award Umfrage, Preisverleihung Ende letzten Jahres, ja Noctua zum besten Kühler- und Lüfterhersteller gewählt, und zwar mit unfassbarem Abstand. Ja, also das nimmt man ihm, dem Hersteller, ja offensichtlich jetzt auch nicht so übel, beziehungsweise sagt er, er hat ja irgendwie auch recht. Die Begründung ist ja oftmals, dass die Produkte noch nicht den eigenen an oder die in Aussicht gestellten neuen Produkte noch nicht den neuen Ansprüchen genügen, um letztendlich dann auch gegenüber dem bestehenden Produkt dem Kunden einen Vorteil zu bringen, zum angemessenen Preis. Also entweder wäre es nicht besser zum gleichen Preis, oder wir können es zwar besser machen, aber es würde so viel teurer werden, das wird dann ja auch irgendwie keiner gutieren. Und manchmal denke ich, Noctua steht dann natürlich auch so ein bisschen die Güte der aktuellen Produkte im Weg. Das Zeug verkauft sich einfach blendend, weil es auch in der Regel eine sehr gute Qualität bietet und deswegen Kunden dazu bereit sind, die dann doch relativ hohen Preise zu zahlen. Jedes neue Produkt bringt das Risiko mit sich, dieses schöne Konstrukt, was aktuell so wunderbar funktioniert, doch irgendwie ein bisschen aus den Fugen zu geraten zu lassen. So, aber das war jetzt so das Setting, genau. Und jetzt ging es ja erstmal darum, wer von unseren Lesern, Zuhörern denn wie weit in Noctua-Produkten zu Hause steht, Fabian. Und da haben immerhin 17,8% gesagt, und die Antwortmöglichkeit fand ich eigentlich auch zum Schmunzeln. Ja, also auf die Frage, hast du Noctua-Produkte in deinem PC verbaut? Knapp 18% sagen ja, überall, wo Noctua eine passende Komponente anbietet, habe ich auch Noctua gewählt. Also wenn es mir möglich war, habe ich natürlich auch gesetzt.
Das sind die Noctua
Ja,
Ultras.
genau.
Also wir können jetzt natürlich wieder nicht sagen, dass 18% der Computerbase-Leser, wann immer es geht, auf Noctua setzen, aber zumindest bei einer Frage zum Thema, wo natürlich dann in erster Linie auch Leute teilnehmen, denen das Ganze was sagt, die ein Interesse dran haben. Man sieht schon, das ist gar nicht mal so selten, dass man wirklich all in Noctua geht und 40% haben dann ja auch noch gesagt, unter anderem nutze ich Noctua. Das heißt, wir haben halt in dieser Sonntagsfrage fast 60%, die auch entsprechend ein Produkt von Noctua haben im PC. Wohingegen 16, 17% sagen, nein, gar nichts, die Produkte sind mir zu teuer. 8% sagen, nein, gar nichts, Noctua-Produkte passen nicht zu meinen Anforderungen. Und 17% sagen, nee, aus anderen Gründen habe ich nichts von Noctua.
Ja, und jetzt lass uns mal eine Frage überspringen, denn diese 8% passen nicht zu meinen Anforderungen. Da könnte man ja schon rauslesen, dass die Leute, die da abgestimmt haben, sagen, also das Braun, das kommt mir nicht in die Tüte. Und du hast mich später noch gefragt, wie stehst du zu Noctuas Traditionsfarben Braun und Beige? Und ja,
Ich habe es in diesem Kontext tatsächlich geschafft, das Wort Kackbraun zu publishen auf Computerbase. Da bin ich auch
ja,
sehr stolz drauf.
das sind ja für dich so die Highlights im Leben, oder?
Absolut,
So.
absolut. Alles ist auf diesen Moment hinausgelaufen
Ja, wie
bisher.
stehen denn die Abstimmer zu Kackbraun und Beige?
Also tatsächlich sagen ja 8,5%, dass sie diese braun-beige Farbgebung toll finden und die Noctua-Produkte mitunter auch deswegen kaufen.
Hätte ich jetzt sogar noch, ich hätte es mehr erwartet.
Hätte es ja noch mehr.
Weil ich bin ja auch nur ein Mensch mit meinem eigenen Geschmack. Und ich glaube, wie viele...
Stehst du auf Kackbraun?
Nee, aber es gehört halt zur Marke. Und deswegen tun sie sich ja auch so schwer, das auf breiter Front ad acta zu legen. Ja, weil das ist einfach ihr Ding. Und es ist immer erkennbar und ja, das verkauft sich eben auch. Insofern hätte ich fast gesagt, dass das noch mehr dann auch wirklich nicht nur irgendwie so im Bauch so mitschwingt bei der Kaufentscheidung, sondern ganz bewusst sagen, ja, weil Farbe. Ja, aber gut.
Die allermeisten sagen, 46% ihnen ist die Farbe nicht wichtig, sie haben kein Problem mit Braun und Beige. 24% sagen, ja, ehrlich gesagt, stört sie die klassische Noctua-Farbgebung, sie finden Braun-Beige-Komponenten im PC nicht schön, kaufen sie unter Umständen aber trotzdem. Mhm. Und dann kommt die Partei, mit der ich sympathisiere, ich finde die Braun-Beige-Farbgebung furchtbar. So etwas Hässliches kommt mir nicht in meinen PC, das ist ein Ausschlusskriterium. Klar, wenn mein PC jetzt geschlossen unterm Schreibtisch stehen würde, wäre es mir auch...
Ja, dann wäre es egal, dann hättest du ja das an... Genau, dann hättest du die zweite Antwortoption abgestimmt. Aber jetzt können wir uns nochmal spiegeln zu den 8%, die gesagt haben, nein, ich setze nichts von Noctua ein, weil die Produkte passen nicht zu meinen Anforderungen. Das waren jetzt offensichtlich nicht alles nur... Oder da haben sich nicht alle vereint, die die Farbe überhaupt nicht leiden können. Die müssen auch noch bei Nein aus anderen Gründen abgestimmt haben, wo dann auch nochmal 17% geschlummert haben. Ja. Aber also für mich ist das interessante Ergebnis eher, dass nicht noch mehr gesagt haben, die Farbe ist auch ein Entscheidungsgrund, auch wenn es sicherlich am Ende im Wesentlichen auf Leistung, also auf die Performance drauf ankommt. Aber ja, so, also Noctua kann da vielleicht, zumindest was unsere Community anbelangt, können Sie dann auf Braun noch stärker verzichten?
Ja, ich hätte eigentlich noch explizit fragen sollen. Das ist mir jetzt, da bin ich jetzt leider jetzt drauf gekommen, ob man, wenn man die Wahl hat, Noctua in beige, braun oder in schwarz kauft. Das wäre noch interessant gewesen, denn es wäre ja quasi anhand dessen, was wir hier an Umfrageergebnisse haben, ist davon auszugehen, dass die Community, wenn es geht, ja tatsächlich die schwarzen Noctua-Produkte kauft und nicht die.
Genau, weil nämlich die Leute, die sagen, nee, ich finde gerade die Farbe geil, mit 8% dann doch die klare Minderheit sind. Ja. Na nun, nächstes Jahr, Fabian. Oder du musst mal eine Sonntagsfrage updaten. Na, da machen nicht mehr so viele mit, ne? Anschlussfrage, du überlegst dir da was Spannendes. Dann hast du noch gefragt, was diejenigen, die Noctua-Produkte einsetzen, denn kaufen da ganz klar für, ne, mit 65% sagen, sie haben CPU-Kühler. 52% waren Multiple Choice, haben 120 mm Gehäuselüfter, 140 mm Lüfter, haben auch nochmal 47% im Einsatz. Lüfter mit anderen Durchmessern, es gibt ja auch größere und kleinere, 20%. Dann, ja, es gibt noch eine Menge Zubehör von Noctua. Du hast genannt, beispielsweise Anti-Vibrationsrahmen oder Abstandshalter, haben auch nochmal 20% zugegriffen.
Das hat mich gewundert, dass das so
und
viele sind.
Wärmeleitpaste, knapp 30%. Das ist natürlich auch ein Riesenmarkt. Und den nimmt man dann als Hersteller mit einer großen Marke natürlich auch nochmal ganz gerne mit. Und 1%, ja, ich wollte es gerade sagen, bitte Fabian.
1% haben eine Asus-Grafikkarte mit Noctua-Kühlkörper. Ich weiß gar nicht, wie viel es davon inzwischen gibt. Ich glaube doch 4, oder nicht? 3070, 3080, 4070, 4080?
Ja, ich glaube, so ist es.
Bin ich da richtig?
Oder gab es 3 3000er und erst eine 4000er? Muss ich nachgucken, mache ich jetzt aber nicht, dann tippe ich so laut.
Die aber ja in jedem Fall sehr dick, sehr braun und vor allem sehr, sehr, sehr leise waren.
So, jetzt kommen wir noch einmal zurück zu den Farben, denn du hast ja eigentlich noch mal so ein bisschen implizit in die Richtung gefragt, mich, was hältst du davon, dass Noctua die Entwicklung weißer Lüfter eingestellt hat? Da haben jetzt nur 16% gesagt, das finde ich schade, ich habe mich auf weiße Noctua-Lüfter gefreut und hätte vielleicht welche gekauft. Also da, vielleicht sind es wirklich die schwarzen Lüfter, die abgehen würden wie Schmitzkatze bei uns in der Community. Denn die Weißen sind jetzt offensichtlich nicht das, was sich alle gewünscht haben, um vielleicht auch endlich mal ihre ganzen braunen Noctua-Lüfter dadurch zu ersetzen. Ja, aber klar, die weißen Builds sind halt auch in der deutlichen Minderheit gegenüber den schwarzen Builds. Und schwarz ist halt natürlich die führende Frage.
Schwarz-Weiß und dann kommt lange
nicht. Und 18% sagen, ja, sie finden das halt gar nicht persönlich schade, sondern einfach schlichtweg peinlich, wobei vielleicht fanden sie es am Ende trotzdem auch schade. Ja, das ist ja auch das, was Noctua sicherlich da auch immer ein bisschen anhängt. Irgendwie ist es jetzt mittlerweile auch so ein bisschen so ein Meme oder so ein Running Gag, dass es da immer wieder zu Verschiebungen kommt.
Jedes Quartal kommt eine neue Roadmap und das Einzige, was sich geändert hat, sind nicht die Spalten mit ihren Produkten, sondern nur die Zahlen, also die Jahreszahlen, die drunter
sind. Ja, also der Hersteller kann es ja auch mit so einem Lachen und einem weinenden Auge sehen.
Ja, auf der anderen Seite, sie geben eine Roadmap raus, ne? Die allermeisten Hersteller machen sowas eh nicht und da weißt du auch nicht, was intern passiert. Also es kann ja auch gut sein, dass das bei anderen Herstellern noch viel schlimmer ist, wie Sachen verschoben werden und wir kriegen es nur nicht mit, weil sie das erst gar nicht öffentlich kommunizieren und ankündigen.
Ja. Ja, und dann ging es aber nicht nochmal um die Farbe, sondern abschließend auch noch um diese Next-Gen 140mm Lüfter, die ja den NHD 15 in der nächsten Generation möglich machen sollen. Die sind ja auch nochmal verschoben worden, glaube ich, aber nur nochmal. Oder nee, da haben sie es ja bestätigt, ne? Das haben sie Ende letzten Jahres, haben sie die nochmal abgesagt für Ende letzten Jahres.
Die sind weiterhin auf genau. Q2 2014. Ich bin mal gespannt. Ja. Ob es dieses Jahr wirklich soweit sein wird, beziehungsweise, das sind ja dann auch wieder nur die kackgrauen Varianten, die schwarzen sollen ja, glaube ich, nochmal ein halbes Jahr später folgen oder so.
Ja, und jetzt nochmal einen Schritt zurück, oder nee, jetzt müssen wir die Frage hier noch beantworten. Ja, also da immerhin 32-33% haben gesagt, dass sie da sehr interessiert an diesem Produkt sind und da auch immer noch gerne drauf warten. Ja, 25% haben gesagt, ich hatte vielleicht mal Interesse, aber ich bin nicht mehr interessiert. Ich habe 120mm Lüfter von Noctua im Einsatz oder irgendein anderes 140mm Modell von einem anderen Hersteller. Ja, ich denke halt auch da, gerade auch in Kombination mit diesem riesen Oschi-Kühler NHD 15, ist halt auch schwer. Ne? Es sitzen so viele in der Community auf dem Vorgänger. Wie will ich die überzeugen, den Nachfolger zu nehmen? Also da muss ich ja irgendwie, der ist ja leise und kühlt, benchmarkmäßig.
Ja, jetzt muss ich ja auch nicht nur per se an die Besitzer des direkten Vorgängers richten. Ne? Also es gibt auch Leute, die einen neuen PC bauen, die ihren ersten PC bauen, die einen zweiten PC bauen, die einen viel kleineren Lüfter haben auf ihrem ersten PC. Aber ja, prinzipiell sehe ich das Argument, warum ein neues Produkt entwickeln, mit was 9 Jahren, wo das jetzt quasi dran ist, das nicht viel besser ist als das vorherige. Das wäre ja wahrscheinlich auch einfach nicht wirtschaftlich.
Ja, dann schauen wir mal, was das Noctua dann da wirklich noch im zweiten Quartal, was ja demnächst dann auch schon anbricht, präsentieren wird. Laut Roadmap sind es die Next-Gen 140mm Lüfter auf dem Next-Gen NHD 15. Und ich meine mich zu erinnern, dass sie da letzte Woche auch noch mal drauf geantwortet hatten auf X, dass da nämlich auch jemand nachgefragt hat, wie ihr, genau, richtig, die eine Begründung, die weißen Lüfter jetzt auch endlich mal komplett ad acta zu legen, wobei sie, die haben sie jetzt auch nur gestoppt. Sie haben nicht gesagt, dass sie nicht irgendwann doch noch mal auf weiß zurückkommen, war, dass sie andere Produkte wie den neuen 140mm Lüfter endlich mal zum Abschluss bringen wollen. Und da war dann die Frage, wie, aber das könnte jetzt, der soll ja im zweiten Quartal kommen. Das heißt jetzt, die Entwicklung der weißen Produkte im ersten Quartal zu stoppen, wird jetzt wirklich dazu führen, kurzfristig, dass das noch im zweiten Quartal klappt. Aber was machen die denn jetzt noch in der kurzen Zeit da Entscheidendes? Und da hat Noctua gesagt, ja, da bleiben wir
ja, bei den Lüftern war es ja wohl so, also bei den 940ern, dass es nochmal Materialprobleme gab in der letzten Testphase und sie deswegen dann nochmal einen Schritt zurückgehen mussten. Vermutlich sind sie also jetzt dabei, wenn alles nach Plan gelaufen ist, sind sie jetzt wohl dabei, die neue Materialvariante dieser 140mm Lüfter zu validieren und wenn dann nichts mehr schief geht, dann könnte das echt
klappen. Und da jetzt sehen wir das mal, diese Begründungen dann auch immer für bare Münze. Dann könnte man sich zwar darüber aufregen, warum sie das nicht schneller gelöst bekommen. Auf der anderen Seite kann man sich aber eben auch darüber freuen, dass ein Hersteller auf genau sowas achtet, weil auch die Käuferschaft diesen Anspruch hat. Und ja, weil man halt eine sehr hohe Hürde überspringen muss, nämlich die sehr guten Vorgängerprodukte, dass man eben auf Dinge achtet, wie bei den weißen Lüftern beispielsweise die Farbechtheit, die eben auch über eine längere Zeit an Bauteilen, die unter Umständen, weil sie eben auch die warme Abluft abtransportieren, sich dann doch deutlich erwärmen können und dann wieder erkalten und so weiter und so fort, dass das auch nach 5 Jahren alles noch aus dem gleichen Weißton erscheint oder im gleichen Weißton erscheint. Das andere sind halt ja, auch da, ja, das, aber das sind ja schon zweifarbige Lüfter, ne? Da fallen dir halt Farbabweichungen einfach nicht, nicht so deutlich auf. Und das andere sind eben die Sachen bei den 140 mm Lüftern, ging es ja, glaube ich, um die Ausdehnung des Rotors, der am Ende bei zu hohen Temperaturen über zu lange Zeit dafür sorgt, dass der Abstand zwischen den Rotorblättern und dem Rahmen eben ein gewisses Maß oder einen gewissen Grenzwert überschreitet, ja, genau. Und dann nicht schleift, aber dann einfach aerodynamisch dazu führt, dass sowohl die Performance als auch die Lautstärke halt ganz anders ausfallen, als man das eine halbe Stunde vorher erlebt hat.
Denn das gewünschte Spaltmaß sind da, glaube ich, 0,7 Millimeter, also weniger als ein Millimeter zwischen Lüfterblatt und dem Rahmen. Und wenn es da ein bisschen schief geht und noch nur ein ganz, ganz kleines bisschen, was sich ausdehnt, falsch, dann ist man natürlich sofort in einem problematischen Bereich. Und es muss wiederum so klein sein, um die wahrscheinlich schon, aber damit es halt so leise bleibt, so. Mhm. Also nicht so einfach. Gut, aber eventuell endlich
dieses Jahr. War auf jeden Fall wieder eine spannende Sonntagsfrage on demand, nahe auf Wunsch der Community zu aktuellen Themen, die unsere Community bewegen, und wurde ja auch ordentlich mitgemacht. Und ganz neu, Fabian, ist ja auf Computerbase das Umfragen-Piktogramm. Also, dass in einer Sonntagsfrage Umfragen drinstecken, das weiß wirklich mittlerweile jeder, aber wir benutzen das Umfragetool oder die Möglichkeit zu umfragen ja auch im redaktionellen Alltag mittlerweile relativ häufig, weil es einfach Spaß macht, weil es so frequent genutzt wird und da wirklich interessante Ergebnisse bei rumkommen. Und um jetzt auch in Inhalten, die eine Umfrage enthalten, denen man das aber nicht sofort ansieht, euch, liebe Zuhörer, da noch stärker darauf hinzuweisen, dass es da eine Möglichkeit gäbe, mit abzustimmen, gibt das jetzt ja auf der Startseite das Umfrage Piktogramm. Und dahinter steht sogar Umfrage, zumindest in der klassischen und nicht in der Ticker-Ansicht. Da wisst ihr also, hier gibt's erst hoffentlich was zu lesen, damit ihr wisst, warum wir die Frage stellen, und dann auch was zum Abstimmen. Fragen, Fabian, das ist das richtige Stichwort fürs letzte Segment.
Ja, wir haben Hörerfragen erhalten.
An den Ressortleiter Mäuse. Du bist ein bisschen eingeschlafen bei dir, weil du das einfach immer wieder das Gleiche ist.
Ja, ich muss mich, ich leite so viele Ressorts, ich muss mich konzentrieren. Derzeit ist das Ressort Fake Frames beackert und natürlich Umfragen. Also das Ressort Mäuse ist ein Stück weit eingeschlafen. Ja, aber das hatten wir ja auch schon mal im Herbst als Thema. Es passiert nicht so viel. Es ist irgendwann auch einfach, ist die Luft raus, wenn man sich damit 5 Jahre beschäftigt hat und es halt aktuell nichts Neues gibt. Also technisch nicht.
Aber jetzt gibt es immerhin eine Leser-Zuhörer-Frage an dich.
Genau, und die Leserfrage, die es gibt, die wiederum ist technisch auch schon lange kein Thema mehr. Denn gefragt hat Perdakles, ich hätte aus aktuellem Anlass einen Wunsch für einen Test, den man sich dann auch super im Podcast besprechen könnte. Messungen und Gegenüberstellung der Latenz von Wired versus Wireless Tastaturen und Mäusen. Ich bin im Überlegen, ob das für mich als Gelegenheitsspielgamer überhaupt noch eine Rolle spielt und vermisse da einen aktuellen professionellen Test. Ich entnehme dem Wortlaut halt, dass er vermutet, wenn er auch extra auf Gelegenheitsgamer anspielt, dass es so ist, dass man mit kabellosen Mäusen, also für Tastaturen kann ich auch sprechen, weil es ist im Endeffekt das Gleiche, aber dass es bei kabellosen Mäusen so ist, dass man da mit einer merklich höheren Latenz kämpfen muss als bei kabelgebundenen Modellen und ob das für Gelegenheitsspieler überhaupt relevant ist. Da kann ich aber sagen, dass man bei modernen Gaming-Mäusen von Herstellern, die auch für ihre Gaming-Mäuse bekannt sind, nicht die Situation hat, dass die Latenz höher ist. Es gibt sogar, also ich würde sogar behaupten, wenn man sich eine Logitech G Pro X Superlight V2 oder eine Razer Viper V2 Pro anschaut, deren kabellose Latenz ist niedriger als die als 99% der kabelgebundenen Mäuse. Also es ist da überhaupt nicht mit zu rechnen, dass einem die Latenz irgendwo einen Strich durch die Rechnung macht. Ne? Wenn man jetzt natürlich eine Office-Maus mit Bluetooth kauft oder irgendeine 10-Euro-Maus auf Amazon, wo drauf steht Gaming und sie leuchtet ganz schön bunt, ja, das kann dann natürlich in die Hose gehen, aber wenn man sich einen in Anführungszeichen Markenprodukt kauft. Ich habe jetzt explizit Logitech und Razer erwähnt, bei denen würde ich ein Stück weit meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es bei deren Produkten auch ordentlich umgesetzt ist. Dann gibt es da überhaupt gar keinen Grund, auf die Latenz zu achten. Und dann gibt es halt andere Hersteller, wo die Mäuse dann meinetwegen 10 Millisekunden höhere Latenz haben, kabellos. Und auch das ist dann für Gelegenheitsspieler absolut kein K.O.-Kriterium. Ja. Also da musst du dir keine Gedanken machen. Das wäre eigentlich die Antwort darauf.
Aber du hast ja noch eine Frage, die du auch beantworten wolltest. Hast du mir vorhin ganz enthusiastisch
kurz getan. Kam per Mail, das waren sogar mehrere, aber da gehen wir jetzt mal ganz kurz anteilig durch, weil alles können wir nicht machen. Hi Jan und Florian. Ja. Fabian heiße ich, aber egal,
das so was wir häufiger mal.
Ich weiß auch nicht warum, aber. ich habe vor kurzem angefangen, euren Podcast zu hören. Eine der interessantesten Folgen bisher war die Technik Deep Dive Folge Nummer 17 über SSDs. Ja. Ich bin mir sicher, dass es viele Hörer gibt, heute und in Zukunft, die Interesse an noch mehr Deep Dive-Folgen haben. Oder haben wir auch Interesse daran, das kann ich dir versichern. Es ist nur immer so ein Kapazitätsproblem, wenn jede Woche wieder genug Neues passiert. Und dann hat er aber zwei Beispiele gemacht. CPU, was sind eigentlich Befehlssätze? Was sind die Unterschiede von L1, L2, L3 Cache? Oder GPU, was sind ALUs, was sind Shader? Und das sind beides Fragen, die man sich, denke ich, eigentlich relativ einfach so herausgreifen kann, ohne dass man jetzt einen fetten Deep Dive für bräuchte. Wenn er sich jetzt natürlich konkret einen Deep Dive zu nur CPU-Architektur gewünscht hat, ja, dann müssen wir mal schauen, ob das irgendwann mal machbar ist, vielleicht mit Volker oder so. Aber um zumindest die Dinger da jetzt zu beantworten. Hm. Befehlssätze, das kannst du dir quasi vorstellen. Das sind quasi so ein Stück weit atomare Rechenbefehle, mit denen CPUs oder GPUs oder generell halt Prozessoren in irgendeiner Art und Weise umgehen kann. Also wenn wir auf dem Desktop irgendwas machen, dann ist es natürlich kein konkreter Befehl, den man irgendwie berechnen kann. Aber in jedem Fall wird das über Programme und Compiler dann halt eben heruntergebrochen, zuerst auf Maschinencode und dann halt wirklich auf den Befehlssatz, sodass jede einzelne Aktion, die du am PC machst, runtergebrochen werden kann auf ganz elementare Entscheidungen wie addiere das und multipliziere das oder lösche das aus dem Speicher oder kopiere das aus dem Speicher in den Speicher. Und je nachdem, was das für eine CPU ist, hat die halt so und so viele Befehle in ihrem Befehlssatz. x86 CPUs haben tendenziell deutlich mehr Befehle, zum Beispiel als ARM CPUs. Das sind halt wirklich einfach nur die kleinsten Anweisungen, mit denen deine CPU halt eben arbeiten kann.
Dann hat er sich aber noch nach, die zweite Frage ging ja auch noch.
Das war auch noch CPUs, ja, aber das geht ja auch zu GPUs, das haben wir ja überall. Genau, also Level 1, Level 2, Level 3 Cache, das wäre im Grunde genommen ein Bestandteil der Speicherhierarchie. Das ist die Speicherhierarchie. Ich habe ja im Kontext Computing immer das Problem, dass ich Daten habe und diese Daten muss ich irgendwo speichern. Wenn ich Speicher habe, habe ich immer einen Trade-off zwischen Geschwindigkeit und Größe. Ja, also ich kann zu einem bestimmten Geldbetrag, kann ich einen Speicher konstruieren, der entweder schnell ist oder viel Platz hat, aber beides gleichzeitig wird halt schwierig, ne? Also ich kann immer in eine Richtung gehen. Jetzt will ich aber ja weder einen PC haben, der fast nichts speichern kann, dafür aber super schnell ist, noch will ich einen haben, der sehr, sehr viel speichern kann, aber total langsam ist. Ich möchte das ja irgendwie kombinieren. Deswegen verwende ich halt verschiedene Speicher und ordne die in einer Hierarchie an. Der kleinste Speicher ist der schnellste und der größte ist der langsamste. Und dieser langsamste wäre zum Beispiel aus heutiger Sichtweise eine HDD. Ja. Man könnte das sogar erweitern auf, es ist eine HDD im NAS. Aber wenn man bei einem Rechner bleibt, ist es zum Beispiel die HDD, ja, das Datengrab. Ja. Die Sachen, mit denen ich wirklich arbeite, die sind auf der SSD. Da habe ich zwar weniger Platz, aber sie ist schneller. Also mache ich mein Spiel, das ich häufig spiele, da drauf. Sachen, die der PC aktuell braucht, die packt er dann in den RAM, also in den Arbeitsspeicher. Und die Sachen, die von der CPU bearbeitet werden gerade, die kommen erstmal in den Level 3 Cache. Das ist der größte dieser drei Cache-Ausbaustufen. Es gibt auch CPUs, die haben nur Level 1 und Level 2 und es gibt auch welche, die haben Level 4 Cache. Es meint aber in jedem Fall, je höher dieses Level, desto weiter außen auf der CPU ist das Ganze gelegen, desto größer ist es tendenziell, denn je weiter außen ich es mache, von den eigentlichen Kernen entfernt, desto eher habe ich auch die Möglichkeit, das Ganze ganz groß zu machen, weil der Platz dann weniger, ja, kritisch ist. Und natürlich müssen Daten, die vom RAM kommen, dann auch erstmal, ja, da passieren, ne? Also ich kann im Level 3 Cache zum Beispiel nichts haben, was auch nicht im RAM ist. Oder ich kann im Level 1 Cache nichts haben, was auch nicht auf der SSD ist, ne? Also das sind immer wieder nur Kopien, die da abgelegt werden, sodass man, wenn man drauf zugreifen muss, schneller drauf zugreifen kann. Denn wenn ich mit bestimmten Daten rechne und die sind schon im Level 3 Cache, oder im Level 2 oder im Level 1 Cache und die CPU braucht sie, dann fragt sie zuerst halt danach im Cache, hey, bist du drin? Wenn ja, super, es geht direkt weiter. Wenn nein, Cache Miss, muss ich nachladen aus der jeweiligen vorherigen Instanz. Und so schafft man sich da halt quasi eine Kaskade, um das Ganze zu beschleunigen. Der Unterschied bei diesen Cache-Stufen auf der CPU im Vergleich zum Arbeitsspeicher ist dann halt der maßgeblich, dass wir hier SRAM haben, also Static Random Access Memory, und beim Arbeitsspeicher ist es der DRAM, der dynamische. Im Endeffekt ist es so, dass der DRAM halt eben günstiger ist, dass er ein bisschen langsamer ist, aber dafür halt in größeren Maßstäben produzierbar ist, wohingegen wir beim Cache halt ja im Kilobyte- oder Megabyte-Bereich unterwegs sind. Nach dem Level 1 Cache käme quasi als unterste Stufe dieser Hierarchie kämen noch die Register. Das sind dann quasi die Speicherzellen, auf denen die CPU tatsächlich rechnet. Also da finden dann wirklich die Rechenoperationen statt. Und dann können wir jetzt direkt zu deiner nächsten
Ja.
Frage gehen, zu GPUs. Was sind ALUs? Das sind die Arithmetic Logic Units. Also wirklich
Rechenwerke.
die, ja, die Recheneinheiten. Also das ist der Bestandteil einer CPU oder einer GPU oder generell eines Prozessors, auf dem logisch-mathematisch gerechnet wird. Und natürlich muss ich diese Daten irgendwo speichern, mit denen ich rechne. Und das passiert dann halt, wie gesagt, auf den Registern. Sachen werden aus dem Cache da hineingeladen. Dann wird da zum Beispiel eine Addition oder eine Multiplikation durchgeführt. Und das Ergebnis dieser Rechnung wird in einen anderen Register reingeschrieben, der dann wieder auf den Cache kopiert werden kann. Das war jetzt im Kontext von GPUs gestellt, die Frage, aber da gilt es ganz genauso wie bei CPUs. Nur haben wir halt bei einer CPU, bedingt durch den relativ breiten Befehlssatz, verschiedenste ALUs, die verschiedenste Dinge machen können. Mit verschiedensten Arten von Speicher, wenn man so möchte, also von Datenobjekten. Wohingegen wir bei GPUs eher ganz, ganz viele kleinere ALUs haben, die alle das
Das ist ja diese
Gleiche machen
massive
können.
Parallelisierung.
Genau. Und da hast du gefragt, was sind denn jetzt eigentlich Shader? Und im Kontext von ALUs, ja, wir verwenden das
Ja, als
generell
Synonym.
im Hardware-Bereich, bei uns im Technikjournalismus, teilweise synonym. Also wir sprechen dann von FP32 ALUs analog zu Kern, analog zu Shader. Eigentlich meint Shader aber ja, relativ elementare Grafikprogramme, wenn man so will, um halt eben ja 3D-Modelle, Computergrafik zu berechnen. Es gibt Vertex-Shader, es gibt Geometry-Shader, Tessellation-Shader, Fragment-Shader, Compute-Shader. Das sind im Endeffekt kleinste,
Rechenanweisungen, ne? Oder ja, gar nicht.
ja, Programme, die halt eine Abfolge bestimmter Rechenanweisungen durchführen. Früher war es so, dass man dafür tatsächlich verschiedene Hardware-Implementierungen brauchte. Das wurde aber irgendwann alles gestreamlined zu. Man hat halt eine Einheit auf der Grafikkarte, die das alles macht. Sind dann in der Regel jetzt FP32 ALUs, also ne, Einheiten, die mit Floating Point 32-Bit-Zahlen hantieren können. Und darauf können dann halt eben alle Shader, ja, ausgeführt werden. Und insofern hat sich das irgendwann durchgesetzt, dass man diese kleinsten Einheiten, die alle Shader ausführen können, Shader
Ja.
nennt.
Ja, das ist dann dieses Unified Shader Model, oder? Was dann ja auch mit welchem DirectX eingeführt wurde. Ich weiß es gerade nicht mehr.
Das weiß ich tatsächlich gar nicht.
Ja. Ja, Fabian, da hast du doch zwei Spezialfolgen in 10 Minuten abgehandelt.
Fragen gerne in die Kommentare, ne?
Ich habe gestaunt und gelauscht und gelauscht und gestaunt. Klang für mich aber alles schlüssig.
Ah, wir hatten ja auch mal irgendwann die Frage, die wir in einer riesigen Spezialfolge machen wollten, von wegen, was habt ihr eigentlich aus eurem Studium gelernt, was ihr für euren Job
Ja.
braucht? Das hier wäre jetzt so ein
Moment. Das haben wir doch gleich mal einfach tief blicken lassen. Ja, und ich habe ja auch 5 Jahre studiert und musste eine Menge zuhören. Das habe ich gerade auch bewiesen, dass ich das kann. Aber ja, ansonsten hatten wir noch eine Frage. Da haben wir uns aber entschlossen, dass wir da noch mal in die eigene Recherche gehen. Denn es wurde gefragt, und zwar von, ich mache mal den Screenshot hier von dir groß, und hast natürlich, was heißt natürlich, du hast einfach den Fragesteller abgeschnitten. Da war die Frage, was habe ich denn eigentlich für Vor- und Nachteile, wenn ich eine iGPU im Rechner habe und eine Grafikkarte und dann die 2 Monitore, die ich besitze, nicht beide an die GeForce oder Radeon schnalle, sondern den einen an die GeForce und den anderen an die iGPU. Da haben wir schon ein bisschen drüber gehört. Gerne auch von anderen Lesern Vermutungen, eigene, ihr könnt es Recherchearbeit abnehmen. Ja, also Sachen, die hier im Raum standen, waren, oh, wenn die Grafikkarte Multimonitor-Betrieb mit ihren Powerstates nicht klarkommt und ich dann 100 Watt Idle-Verbrauch habe an 2x UHD 60 oder 144, dann ist es vielleicht sinnvoll, beide UHD 144 Monitore an die verschiedenen Grafikkarten anzuschließen, weil dann beide noch ganz entspannt im Stromsparmodus sind. Aber wenn ich ein Spiel starte, wie sehe ich denn jetzt wieder, wie stelle ich sicher, dass es dann wirklich auf dem Monitor mit der GeForce läuft und nicht auf und so weiter und so fort. Ich wollte mir das aber wirklich auch nochmal angucken, um nochmal zu sehen, was sind denn die Probleme, über die man stolpert, weil in der Regel macht man es so ja nicht. Fabian, aber wir würden uns doch beide eigentlich darüber freuen, wenn da direkt diejenigen, die jetzt bis zum Ende durchgehalten haben, schon mal Hinweise in die Notiz zu dieser Episode CB-Funk tippen würden.
Bei vielen stellt sich die Frage halt auch gar nicht, weil sie gar keine iGPU haben.
Wenn ja, ich meine, die haben wir ja wirklich zuhauf, ne? Ja, wie die letzten Umfragen wieder gezeigt haben. Mit, wo waren wir jetzt? 80% Ryzen-Quote. Also, nee, 80 waren es nicht, 70. Sehr viele, sehr, sehr viele Ryzen-Besitzer. Und die meisten haben ja, ja, ab Ryzen 7000 haben alle eine iGPU, aber davor eben hat es quasi keiner gehabt. Und haben alle ARM5 Mainboards einen Grafikausgang? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
Ich glaube schon. Also meins hat auch irgendwie HDMI-Displayport, wo ich mir auch dann denke, wer setzt auf ein 300-Euro Mainboard eine APU. Aber ja.
Ja, und haben sie auf der anderen Seite haben wir auch jahrelang zu Recht dann durchaus den Hinweis gegeben, dass man mit einem Ryzen ohne iGPU eben dann, wenn die GPU mal nicht funktioniert, dann erstmal Nese ist, weil man keine Möglichkeit hat, wenn man keine Ersatz-GPU hat, den Rechner anzumachen. Ja. Oder Fabian, jetzt noch ein kleiner Schwank aus meiner Jugend. Wenn man aus dem Urlaub zurückkommt, sich direkt nach der Rückkehr aus dem vom Alpenwandern vom guten Schulfreund die Voodoo 1 zurückholen will, aber der dann irgendwie nicht da ist. Wobei Voodoo 1 ist auch wieder ein falsches Beispiel, weil das war ja nur eine Zusatzkarte. Da hatte ich ja immer noch meine Matrox Mystic im Rechner, mit der ich aber natürlich nicht.
Das sagt mir alles.
Es hat die Zeiten gegeben in meinem Freundeskreis Ende der 90er Jahre, dass man sich im Sommerurlaub, wenn man weg war, gegenseitig die Voodoo 1 oder dann 2-3 Jahre später andersrum, ich mir vom Freund, wenn der weg war, die Voodoo 2 geliehen habe. Und ja, und dann hat man deswegen gehofft, dass man nicht parallel verreist. Nein, das hat man, glaube ich, nicht gemacht. Aber gibt es sowas heute noch, dass man sich gegenseitig Grafikkarten leiht? Also ist auch das gerne. Wer das noch tut oder mal getan hat oder gerne tun würde, der kann das ja gerne auch noch in den Kommentaren
gucken. Ah, keine Marktplatz-Diskussion.
Da gibt es ja noch keine Lizenzmodelle, die einem das verbieten, glaube ich. Man erwirbt ja ganz klassisch noch das Eigentum an einer Grafikkarte, die man kauft. Das kann man sich in anderen Bereichen ja heutzutage schon gar nicht mehr vorstellen, dass sowas mal möglich gewesen ist. Fabian, wir sind am Ende dieser Episode. Morgen, diese Woche, irgendwann erscheint Gerüchten zufolge ja noch die nächste Special Edition von Intel.
Oh, es wird noch nicht Ultra, aber es wird 6,2 GHz Höchstfrequenz.
KS.
Toll.
Ja, da könnte ich mir vorstellen, dass wir darüber reden. Und dann erscheinen die Woche auch noch ein paar interessante Spieleartikel von Wolfgang. Auch das möge nächste Woche eventuell ein Thema sein. Ansonsten die recherchierte Antwort auf die Frage, was mache ich denn eigentlich, wenn ich mehrere Grafikkarten im Rechner habe, habe ich da Vor- und Nachteile von, die ich nutzen oder umschiffen sollte. Und bis dahin stehen uns ein paar sonnige Tage ins Haus. Die werden wir doch einfach mal probieren, irgendwie noch zwischen diesen ganzen Themen, die ich gerade besprochen habe, dann auch noch zu genießen. In diesem Sinne, Fabian, bleibt gesund. Ihr, liebe Zuhörer, bleibt auch gesund. Und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Ciao.
Tschüss.